Ich lese uns unseren Predigttext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 17. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die sie selbst auch noch im Leib leben. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird. Was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Amen. Wir bitten dich nun, Herr Jesus, dass du uns dein Wort auftust, es in unsere Herzen schreibst, unser Leben dadurch veränderst. Amen. Wir leben momentan in einer sehr aufwühlenden Zeit. Was derzeit in Deutschland geschieht, wer hätte damit gerechnet? Was uns heute am meisten bewegt, das ist wohl die Migrantenkrise. Und vieles erscheint bedrohlich. Die Grenzen sind offen, die Migrantenzahlen steigen und steigen. Es gab diese Terroranschläge in Paris und San Bernardino. Man kann spüren, wie auch die Angst steigt in der Bevölkerung. Was mag auf uns zukommen? Ich denke, sicher ist nur eines, dass wir uns einstellen müssen auf veränderte Zeiten. Aber als an Jesus Gläubige wollen wir nicht in die allgemeine Angst mit einstimmen, sondern uns erinnern, was unsere eigentliche Hoffnung ist, was uns hält und was uns trägt durch diese Endzeit. Unser Predigtthema steht im Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Ich habe mal nachgeschaut, dieser Vers war die Jahreslosung 1938, ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg. Und damals wie heute gilt, die Antwort auf alle Fragen der Menschheit ist es keine Ideologie, keine Politik, sondern es ist eine Person. Und das ist der Herr Jesus Christus. Er selbst ist die Antwort auf alle Krisen und alle Entwicklungen in der Weltgeschichte. Und er ist die Antwort auf alle Fragen deines persönlichen Lebens. Und darum wollen wir gerade heute wieder neu auf ihn sehen, unser Leben neu an ihn binden. An ihn als den, der derselbe bleibt. Und anhand unseres Predigttextes wollen wir darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Erstens, Jesus Christus ist derselbe. Was bedeutet es nicht? Es bedeutet nicht, dass Jesus immer gleich handelt. Wenn ich euch jetzt fragen würde nach eurer Bekehrungsgeschichte, würde mir jeder eine andere Geschichte erzählen, wie er zum Herrn gefunden hat. Jeder hat seine Erfahrungen mit Jesus gemacht. Jesus hat mit jedem von euch und mit mir unterschiedlich individuell gehandelt. Es gibt da einen beliebten Irrtum, der sich auf dieses Wort beruft, der da lautet, Gott handelt immer gleich. Nein, das tut er nicht. Wir können heute nicht mehr die gleichen Zeichen und Wunder wie beispielsweise in den Evangelien erwarten. Gott kann es natürlich, aber er muss es nicht. Wir können nicht Begebenheiten in der Bibel einfach verallgemeinern und so tun, als wären die für alle Zeiten gültig. Denn schon im ersten Vers des Hebräerbriefs wird das widerlegt. Und da sagt Gott, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also Gott hat nicht immer gleich gehandelt. In der Vergangenheit hat er geredet durch die Propheten und im letzten Abschnitt der Menschheitsgeschichte durch seinen Sohn selbst. Aber dass Jesus derselbe bleibt, das heißt, dass sein Charakter immer derselbe bleibt. Seine Liebe, seine Gnade, seine Heilsgedanken über uns und seine Treue zu uns, das ändert sich nie. Und das bleibt gleich, indem er immer redet und handelt, aber in unterschiedlicher Weise. Gott hat uns in der Bibel sein Wort gegeben, ein für alle Mal. Und er hat sich an dieses Wort gebunden und er führt sein Wort aus. Er erfüllt es, was er geredet hat. Und das ist Gottes absolute Treue, seine Zuverlässigkeit, seine Beständigkeit, auf die wir uns verlassen können. Gestern, heute und in Ewigkeit. Zweitens, Jesus Christus gestern. Gestern, das ist der Blick in die Vergangenheit. Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht von gestern, sondern er ist ewig. Er hat schon existiert, vor allem Anbeginn der Schöpfung. In Johannes 17 betet er, denn du, Vater, hast mich geliebt, vor Grundlegung der Welt. Warum hat Gott Menschen geschaffen? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Was hat ihn dazu bewogen? Es ist seine Liebe. Denn die Liebe braucht zu ihrer Verwirklichung ja ein Gegenüber. Mit sich alleine Liebe zu leben, ist ein bisschen schwierig. Und genau das hat Gott getan vor Grundlegung der Welt. Epheser 1. Wie er uns in ihm, also in Jesus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Bevor der Grund der Welt gelegt war, hat Gott sich schon für uns entschieden. Es ist sein ewiger Vorsatz damals gewesen, dass wir Menschen einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen. Das meint eigentlich Erwählung und das sollte uns in Staunen und Anbetung bringen. Aber da gibt es ein Problem, ein Hindernis. Was ist das größte Problem des Menschen? Es ist die Sünde. Sünde ist das Bestreben des Menschen, unabhängig von Gott leben zu wollen. Und daraus folgt dann all das Böse in der Welt, die ganzen sündigen Taten. Gott wollte uns mit sich versöhnen. Und um das zu tun, das zu erreichen, musste er unsere Sünden sühnen. Gott hat für uns von ihm getrennte Menschen eine ewige Erlösung geschaffen, indem er seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat als ein Opfer für unsere Sünden. Und das ist Gottes größter Ausdruck seiner Liebe zu uns. Und ein Bild dafür ist der Opferdienst des Alten Bundes, wie er uns hier im Hebräerbrief dargestellt wird. Der Opferdienst des Volkes Israels. Vers 10, wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Auf dem Brandopferaltar wurde ein Tier geschlachtet und verbrannt. Und damit wurde die Sünde des Opfernden vor Gott gesühnt. Der alttestamentliche Opferdienst erteilt uns damit einen Anschauungsunterricht für diese Tatsache. Was ist der Opferaltar im Neuen Testament? Das ist das Kreuz. Das ist der Ort, wo Christus geopfert wurde. Und hier floss sein Blut. Und hier wurde der neue Bund geschlossen. Hier hat Gott den neuen Bund mit der ganzen Schöpfung geschlossen, der die Versöhnung der Menschen mit Gott beinhaltet. Und das heißt, wer an Jesus glaubt als den, der meine Sünde trug, der ist mit dem heiligen Gott versöhnt. Aber das gilt nur für den, der es auch für sich selber ergreift im Glauben. Hier ist davon die Rede von Israeliten, die noch der Stiftshütte dienten. Die haben keinen Anteil daran. Und die Stiftshütte ist der alttestamentliche Opferdienst. Wir als neutestamentliche Gläubige stellen uns immer auf die Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus haben, geschenkt. Das wissen wir ja alle. Aber leben wir das auch? Also ich lebe das nicht immer. Zum Beispiel, wenn mir Kritik entgegenschlägt oder Vorwürfe, dann versuche ich mich immer selber zu rechtfertigen. Dann richte ich meine eigene Gerechtigkeit auf. Oder wenn man in Krisen ist, dann sagt man, was habe ich nur getan, dass mir Gott solches zumutet? Ich habe doch eigentlich was Besseres verdient. Auch da richten wir die eigene Gerechtigkeit auf, wenn wir so denken. Und bildlich heißt das, wir opfern auf dem anderen Altar, nämlich dem unserer Selbstgerechtigkeit. Unser Fleisch, das ist noch unsere gefallene menschliche Natur, die wir leider immer noch haben, die ist sehr raffiniert, das zu verbergen. Ein weiterer Aspekt, der uns hier gezeigt wird, dieses Opfers Jesu Christi, das ist die Absonderung. Und hier wird uns das Bild des alttestamentlichen Sündopfers dargestellt, in Vers 11 und 12. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Beim alttestamentlichen Sündopfer wird das Opfertier mit der Sünde des Opfernden eins gemacht. Und der Zweck des Sündopfers ist, die Sünde zu sühnen, also wegzunehmen, und so das Gericht von dem Opfernden abzuwenden. Und das wird symbolisiert, indem der Körper des Opfertiers außerhalb des Lagers verbrannt wird. Ja, das Lager bezieht sich hier noch auf die Wüstenwanderung des Volkes Israel, also ganz draußen, außerhalb des Volkes. Und genauso hat der heilige, gerechte und liebende Gott unseren stinkenden Sündenmüll entsorgt. Indem Jesus gestorben ist, als total Ausgestoßener, getrennt von Gott und Menschen, wie ein Unrat, wie Müll, den man irgendwo draußen verbrennt. Gott ist mit aller Sünde und Bosheit von uns ein für alle Mal fertig geworden am Kreuz. Und dieses gewaltige Versöhnungswerk stellt uns wiederum der Hebräerbrief in Kapitel 9, Vers 11 und 12 so vor Augen. Als aber der Christus kam als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das heißt, Jesus starb nicht nur als das Opfer. Er ist auch gleichzeitig der Hohepriester. Der Hohepriester, der hat dieses Opfer vor den heiligen Gott gebracht. Und genauso hat Jesus sein Opfer vor Gott gebracht. Und auch das wird im alttestamentlichen Sündopfer so dargestellt. Genauso wie der hohe Priester mit dem Blut des Opfertiers ins Heiligtum hineinging, so ist Jesus mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum hineingegangen. Hat dieses Blut vor Gott gebracht zur Sühnung für unsere Sünden. Gott hat dieses Opfer Jesu als vollgültig angenommen. Für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und so hat Jesus für uns eine ewige Erlösung geschaffen. Und das alles ist geschehen vor 2000 Jahren, aber es ist eine ewige Tatsache. Und das alles heißt Jesus Christus gestern. Stellen wir uns immer in allem, in Freude, in Leid, in Anfechtung und Sieg, stellen wir uns immer auf dieses vollkommene und für ewig gültige Opfer Jesu. Jesus allein genügt. Und eine Erinnerungshilfe daran bekommen wir in Vers 7 unseres Abschnitts. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Schauen wir die Vorbilder an, die uns Gott gegeben hat, die sich auf diesen Felsen Jesus Christus gestellt haben. Es sind die Personen der Bibel, es sind Väter und Mütter des Glaubens in der Geschichte. Lest Biografien von solchen Leuten. Sehr ermutigend. Und fragt euch, ist einer von denen irgendwann zu Schanden geworden? Schaut ihr Ende an. Sie haben das Ziel erreicht. Dieser Heiland, dem sie geglaubt haben, der ist absolut treu und zuverlässig. Er hat sie hindurchgetragen durch alles. Und das sind wunderbare Zeugnisse für dieses Jesus Christus gestern. Drittens, Jesus Christus heute. Jesus ist nicht Vergangenheit, er ist gegenwärtig. Er lebt heute, in der Gegenwart. Er ist der erhöhte Herr im Himmel. Aber er ist nicht nur irgendwo weit weg im Himmel, sondern er lebt in uns, den Gläubigen. Durch den Heiligen Geist lebt er in uns und wirkt in uns. Er ist Realität, er ist erlebbar. Er ist nicht irgendein theoretisches Glaubenssystem. Seine Gegenwart und seine Kraft ermöglichen uns, nach seinem Willen zu leben. Und so wird sein Leben in uns und an uns sichtbar. Und so kann das geschehen, nämlich durch unser Handeln und Tun in unserem Alltag sollen wir die Gegenwart Jesu sichtbar machen. Und möchte Jesus seine Gegenwart in uns und durch uns sichtbar machen. Und der Text zählt uns da ein paar Hinweise dazu auf. Vers 1, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Jesus verbindet uns, die wir an ihn glauben, in brüderlicher Liebe. Und nirgendwo erkennt die Welt so sehr Jesus, wie an der Liebe, die wir untereinander haben als Kinder Gottes. Gott ist Liebe und in der Bruderliebe wird Jesus heute sichtbar. Vers 2, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gastfreundschaft ist sehr kostbar bei Gott. Wir haben ein Beispiel im Alten Testament. Da ging der Prophet Elia zu einer armen Witwe ins Ausland, die kurz vorm Verhungern war. Trotzdem hat sie den Propheten beherbergt, ohne zu wissen, wer er war, trotz ihrer tiefen Armut. Und sie wurde von Gott reich gesegnet, überreich gesegnet. Ja, ihr Sohn wurde sogar vom Tod auferweckt. Und sie hat Gottes Gegenwart in einer überwältigenden Weise erlebt. Gastfreundschaft ist eine Gabe Gottes. Sie zeigt etwas von der einladenden Retterliebe Jesu zu allen Menschen, der die Menschen zu sich einlädt. Vers 3, gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Wir denken an unsere verfolgten Geschwister, an verfolgte Christen. Aber nicht nur aus Mitleid, sondern wir treten aktiv ein für sie, indem wir für sie beten, indem wir spenden und praktische Hilfe leisten, uns auch für sie einsetzen. Dadurch machen wir auch Jesus sichtbar. Vers 4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Wir haben in Deutschland und Europa, überhaupt im Westen, den Generalangriff der 68er Kulturrevolution erlebt auf die Ehe und Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft. Und es gibt jetzt diese modernen Ideologiebegriffe, Patchwork-Familie und Regenbogen-Familie. Ist eigentlich ein Synonym für zerrüttete Familien, muss man sagen. Hat einen traurigen Höhepunkt erreicht. Und wie können wir heute noch Ehe und Familie leben, in diesem Zeitalter der Hurerei? Es geht nur unter der Herrschaft Jesu Christi. Die Ehe wird geehrt, indem wir heiraten und uns treu bleiben bis zum Tod. So wie es Gottes Wille ist. Und eine Ehe kann dauerhaft nur Bestand haben, wenn wir in der Vergebung leben. In der Vergebung für unsere eigenen Sünden durch Jesus und in der Vergebung untereinander, weil wir selber Vergebung empfangen haben. Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Heute im Zeitalter des Kapitalismus lieben die Menschen vor allem sich selbst und vor allem das Geld. Ist uns vorausgesagt in der Bibel, 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Paulus sagt in 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und ich glaube, er hat nicht übertrieben. Wenn wir uns die Gesellschaft, die Welt so anschauen, ist alles Streben heute nach Geld und Profit. Das ist Geldliebe. Der ganze Finanzkapitalismus, den wir haben, ist außer Rand und Band. Wir haben unvorstellbare Auswüchse dieses Kapitalismus. Auch Erosion unserer Sozialsysteme. Wir haben Finanzkrisen, Bankenkrisen, Eurokrisen. Es gerät alles immer mehr außer Kontrolle. Und nicht zu vergessen auch die Kriege, die auch für Wirtschaftsinteressen geführt werden. Damit wird gewaltig Gewinn gemacht mit den Waffen, die man dafür produziert. Wir als Kinder Gottes sind befreit von dieser verderblichen Geldliebe. Wir sind befreit zu einem bescheidenen Lebensstil. Warum? Weil wir eine Versorgung haben, die davon nicht abhängt, die nicht von Geld und Finanzsystemen abhängt und von Profit. Es ist die Gegenwart Jesu, die uns nie verlässt. Es ist Gottes absolute Treue und Fürsorge, die er uns verheißen hat. Und deshalb, Vers 6, so können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht, nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Statt Streben nach materieller Sicherheit haben wir Jesus Christus heute vor Augen. Und das zeigt sich in einer sorglosen Zuversicht, die wir haben können, weil wir ihn als unseren Helfer haben. Wovor sollen wir uns fürchten, was uns ein Mensch antun könnte? Weil er als unser Helfer immer gegenwärtig ist. Und deshalb entscheide dich, fürchte dich nicht. Wir haben auch eine göttliche Ruhe in der Gegenwart unseres Herrn Jesus. Vers 9. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Das gilt auch für unser geistliches Leben. Satan versucht immer, uns fromm umherzutreiben, damit wir ja nicht zur Ruhe kommen. Da sagt man, hast du schon diesen Prediger oder diese Predigerin gehört? Musst du unbedingt hören. Das ist die wahre Fülle. Oder geh mal in diese oder jene Gemeinde. Dort gibt es Zeichen und Wunder und Heilungen. Oder geh auf diese oder jene Konferenz oder jenes Lobpreiskonzert. Man meint, es gibt immer noch mehr von Gott und man muss dem ständig hinterherjagen. Aber hier steht, Gott dagegen macht das Herz fest in der Gnade. Weil wir Jesus haben und indem wir erkennen, dass wir in Jesus alles haben, was wir brauchen. Wir haben in ihm die ganze Fülle des göttlichen Segens. Und das ist Gnade. Und daran müssen wir uns nur immer wieder erinnern, dass wir alles in ihm haben. Und so wird das Herz fest. Und zwar haben wir das alles heute schon. Ist uns alles heute schon geschenkt und nicht erst im Himmel. Wie kannst du noch mehr haben als das, was uns in Jesus geschenkt ist? Lass uns darin im Glauben ruhen. Und das bewirkt diese Festigkeit des Herzens in unserem Herrn Jesus, der uns gegenwärtig ist. Vers 16, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Weil Gott unsere Quelle ist und wir versorgt sind, deshalb können wir auch in materieller Hinsicht Gutes tun. Auch darin wird Jesus in der Gegenwart verherrlicht. Jesus ist auch gegenwärtig, wenn uns die Wogen von Hass und Ablehnung entgegenschlagen. Vers 12 und 13. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Erkennen wir, was Jesus für uns getan hat. Er hat die schlimmste Schmach getragen. Draußen, außerhalb des Tores. Golgatha war damals außerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Jesus war schon da in dieser tiefen Ausgestoßenheit, dieser tiefen Schmach. Und wir als bibelgläubige Christen befinden uns auch zunehmend außerhalb des Lagers. Und das ist überall da, wo wir als bibelgläubige Christen nicht mehr geduldet sind. Wir befinden uns außerhalb des gesellschaftlichen Lagers mit seinem neuen Toleranzdenken. Toleranz heißt nicht mehr Ertragen von anderen Meinungen und Ansichten, sondern Akzeptanz. Man muss das gut finden. Man muss das bejahen. Und wir beobachten, dass uns immer mehr an Hass und Ablehnung und Verachtung entgegenschlägt. Besonders solchen Gläubigen, die noch ein Fundament haben in der Bibel. Und das nimmt beständig zu. Wir befinden uns auch zunehmend außerhalb des christlichen Lagers. Es entsteht immer mehr eine Ökumene, eine Pseudo-Einheit von Institutionen ohne Wahrheit. Und man kann es beobachten, es geht immer mehr in Richtung einer totalen Religionsvermischung. Es wird immer offensichtlicher, dass auch solche, die noch ein biblisches Fundament haben, dort nicht mehr geduldet sind. Darum ist auch hier Absonderung nötig. Und der Text fordert uns hier auf, außerhalb des Lagers zu gehen. Also das müssen wir bewusst tun. Wir müssen darin Jesus folgen. In dem Bewusstsein, dass er auch in dieser Schmach gegenwärtig ist. Denken wir daran, dass er auch das für uns getragen hat. Und obwohl wir sehen und wissen, dass auch auf viele Kirchenführer kein Verlass mehr ist, beachten wir das, was in Vers 17 gesagt wird. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also gemeint sind hier nicht irgendwelche Kirchenfunktionäre, die die biblische Basis verlassen haben, sondern es sind Leiter gemeint, Pastoren, Älteste, die über unsere Seelen wachen. Und zwar in der Weise, dass sie sich vor Gott rechenschaftspflichtig sehen für die Seelen der ihnen anvertrauten Gläubigen, die nur Gott und seinem Wort verpflichtet sind, aber nicht menschlichen Institutionen und Programmen. Und denen lasst uns folgen, sagt er. Und dadurch wird auch der gegenwärtige Herr Jesus Christus verherrlicht. Und wir sollen ihnen folgen, dass sie ihren Dienst mit Freuden tun können, statt mit Seufzen. Ja, es gibt viel Seufzen in Gemeinden. Es gibt viel Kritiksucht, auch wegen nachrangiger Dinge. Und letztlich seufzen darunter die Leiter, die es noch ernst meinen. Und es ist zum Schaden der Gemeinde. Lasst uns solche Dinge einfach zurückstellen. Viertens, Jesus Christus in Ewigkeit. Vers 14. Denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das war die Jahreslosung 2013. Wir als Gemeinde bauen nicht das Reich Gottes, noch irgendeine zukünftige bessere Stadt auf der Erde. Wie beten wir im Vater unser? Dein Reich komme. Es ist ein zukünftiges Reich und das baut Jesus selber. Wir werden nirgends aufgefordert, sein Reich zu bauen, aber wir werden aufgefordert, dem König zu gehorchen. Es geht nicht um ein besseres Jenseits, sondern es hat alles mit unserer Diesseitsperspektive zu tun. Und es zeigt sich gerade jetzt in der aktuellen Flüchtlingsdebatte ein besonderes Problem, was ich da beobachte, dass Christen Glaube und Politik vermischen. Und das ist ein Problem. Wir dürfen nicht unsere Verantwortung, die wir als Christen haben, und die Verantwortung des Staates einfach miteinander vermischen. Und zwar hat Luther das in seiner Zwei-Reiche-Lehre sehr gut dargestellt. Es gibt zwei Regierungen. Einmal die Regierung Gottes und die Regierung der Welt. Das sind jetzt noch zwei verschiedene Gewalten, zwei getrennte Bereiche. Weil wir jetzt noch das Weltsystem haben, was unter der Herrschaft Satans steht. Das ist der Bereich weltlicher Regierungen. Da hat Gott diese Regierungen reingestellt. Und es gibt auf der anderen Seite das Reich Gottes und das Reich Christi. Und das umfasst diejenigen, die in Eigentum Jesu Christi sind. Es sind jetzt noch zwei verschiedene Reiche. Die sind jetzt noch getrennt. Aber das kommende Königreich Gottes, wenn Jesus wiedergekommen ist, sein Reich hier aufrichtet, das ist eins, das ist unteilbar. Wenn nämlich alles unter der Herrschaft Jesu vereint ist und er der König der Welt ist, aber das ist heute noch nicht der Fall. Jetzt ist noch Satan der Fürst dieser Welt, der da wirkt. Und das müssen wir unbedingt beachten. Und konkret heißt das für uns, im Reich Gottes, zu dem wir gehören, üben wir Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung, so wie es Jesus uns lehrt in der Bergpredigt. Aber Aufgabe des Staates ist nicht, Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung zu üben, sondern er hat eine andere Aufgabe. Der ist dazu da, dem Bösen zu wehren. Und er trägt das Schwert nach Römer 13. Das ist die Staatsgewalt. Das ist die Aufgabe des Staates, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten. Und unsere Verantwortung als Christen ist nicht ein sicherer Staat, sondern es ist das Evangelium zu bezeugen. Ja, und gerade den islamischen Einwanderern. Das ist eine besondere Herausforderung jetzt an uns. Und ich möchte euch da besonders Mut machen. Habt keine Furcht vor dem Islam. Der tritt vielleicht sehr frech und stark auf, aber das heißt nicht, dass er auch stark ist. Sondern wir sollen uns nicht fürchten, sondern dem mutig entgegentreten. Wie sagt die Bibel, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Wir müssen vielleicht eins verstehen. Im Islam ist Glaubensbekenntnis und Gebet keine Privatsache, sondern das ist alles öffentlich. Bei uns im Westen ist das Privatsache. Und deshalb müssen wir unseren Glauben auch öffentlich bekennen. Das wird von uns erwartet, von diesen Leuten. Die wollen hier ein echtes Christentum sehen. Die Moslems haben nämlich eine bestimmte Vorstellung von Christentum im Westen. Die gucken sich auch Hollywood-Filme an. Und das kommt aus dem Westen, dann denken die, das ist alles Christentum. Haben wir noch echte Christen in Deutschland? Auch in dieser Gemeinde? Das Beste, was wir tun können in Bezug auf den Islam, ist, wenn wir Moslems das Evangelium weitergeben. Und das sollten wir wirklich auf dem Herzen haben. Es ist auf der einen Seite eine Riesenchance. Ich denke, dass Gott noch ein schnelles Werk tun will an diesen Einwanderern. Und man hört immer wieder, dass eine große Offenheit da ist. Und jeder bekehrte Moslem ist doch ein Segen für uns, oder? Die westliche Welt durchlebt eine Werte- und Sinnkrise, weil sie sich immer mehr von dem abendländischen christlichen Erbe mit seinen Werten entfernt, was uns noch lange Zeit geprägt hat, was auch gut war. Und irgendwie ist das paradox, dem postmodernen, entwerteten Deutschen erscheint plötzlich das islamische Wertesystem attraktiv. Also man kann es kaum verstehen. Was wollen wir jetzt tun als Kinder Gottes? Wollen wir uns vor Angst zitternd zurückziehen hinter Kirchenmauern? Nein. Raus auf die Straße. Jesus bezeugen. Das ist unser Kampfplatz. Ich möchte euch herzlich ermutigen, an diesen Einsätzen, die wir hin und wieder machen, in der Fußgängerzone teilzunehmen. Man muss da kein Held sein. Ich bin ich auch nicht. Aber man erlebt nicht nur Ablehnung. Man erlebt auch Begegnung, wo Offenheit da ist. Wo man was weitergeben kann, eine Schrift oder ein Neues Testament. Und besonders viel Freude macht es, wenn man einem Moslem Neues Testament weitergeben kann. Also es passiert tatsächlich. Ich träume davon, dass diese Testamente uns aus der Hand gerissen werden. Daher, lasst uns unseren christlichen Glauben und seine Werte, das sind Gottes Gebote, das ist genauso wichtig, lasst uns das öffentlich und deutlich bekennen. Lasst uns Dinge tun, die Ewigkeitswert haben. Ja, das heißt Jesus Christus in Ewigkeit. Unser Kampfplatz hier, das ist nicht die Politik. Das ist ein gefährliches Gift für Kinder Gottes. Wir müssen uns dafür hüten, dass wir auf den Irrtum eines diesseitig politisch-sozialen Aktivismus hereinfallen. Dass wir uns in der Flüchtlingsfrage weder in linkshumanistischen politischen Initiativen einfangen lassen, noch von der nationalkonservativen Gegenbewegung. Wir dürfen uns sicher unabhängig informieren, die Situation beurteilen, uns eine Meinung bilden, ja. Aber das ist das andere Reich, das ist das Reich der Welt. Aber ein aktiver Kampf um politische Anliegen samt der dazugehörigen Rhetorik ist gefährlich. Warum? Man kämpft dann letzten Endes gegen andere Menschen, die man doch eigentlich zu Jesus bringen möchte. Und das sind Dinge, die mit Jesus und seinem Reich nichts mehr zu tun haben. Wenn wir Politik machen wollen, lasst uns stattdessen mitregieren an der geistlichen Front, im Gebet, dem wir Deutschland im Gebet mitregieren. Herr Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, dass den Antichristen noch etwas aufhält. Und nach meinem Verständnis kann das nur die Gemeinde sein mit dem Heiligen Geist. Nehmen wir das ernst. Wir können das, was Gott vorhergesagt hat, im prophetischen Wort nicht mehr verhindern. Aber wir können es noch aufhalten, solange wir noch können. Und das sollten wir tun. Unsere Zukunftsperspektive als Kinder Gottes ist auch nicht eine bessere diesseitige Welt, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es ist das neue Jerusalem, das von Gott geschaffen ist, das aus dem Himmel herabkommt. Das ist die zukünftige Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, laut Hebräerbrief. Wir haben hier keine bleibende Stadt auf dieser Erde. Wir sind hier auch nur Gäste und Fremdlinge, also Ausländer. Wir leben nur vorübergehend hier. Wir geben unsere Gefolgschaft nicht einer politischen Strömung oder Partei, sondern dem Königreich der Himmel. Und das heißt Jesus Christus in Ewigkeit. Gehörst du zu seinem ewigen Königreich? Und lebst du von dieser Ewigkeitsperspektive her? Wir haben diese wunderbare Hoffnung in Jesus. Haben es gehört in der Schriftlesung, Offenbarung 1, Vers 8. Jesus ist das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jesus Christus, gestern, heute und in Ewigkeit. Und darum ermuntert uns der Predigttext in Vers 15. Durch ihn, also Jesus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das tun wir, indem wir Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit vor Augen haben. Und ihn in allem ehren. Amen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dich uns so vor Augen gestellt hast, als der, der gestern, heute und in Ewigkeit ist. Und Herr, gib es, schenk du es uns, jedem Einzelnen, dass wir dich so vor Augen haben in unserem Alltag, in unserem täglichen Leben und so nach dir ausrichten, dass du zunimmst in unserem Leben, deine Gegenwart in uns und durch uns zunimmt, dass du immer mehr geehrt und gepriesen wirst. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Amen.